Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Katja Garmasch.
Kostümjuden nennt man nicht jüdische Menschen, die sich eine jüdische Identität überziehen. Und davon gibt es in Deutschland einige. Zuletzt machte der Fall des Journalisten Fabian Wolf Schlagzeilen. Fabian Wolf hat als Film- und Literaturkritiker unter anderem auch für den Deutschlandfunk gearbeitet, sich aber auch als eine jüdische Stimme etabliert und als solche Israel scharf kritisiert. Nun musste der Autor aber in einem ellenlangen und, wie ich finde, ellenselbstgerechten und ellenlangweiligen Artikel in der Zeit zugeben, doch kein Jude zu sein. Für Menschen wie mich ist das schon sehr ironisch. Bei uns in der Sowjetunion wollte keiner Jude sein und viele aus meiner Familie haben vieles getan, um ihre jüdische Abstammung unter den Teppich zu kehren, um ein normales Leben führen zu können, ohne Ressentiments und Repressalien. Warum bauen also andere Menschen aufwendige Lügenkonstrukte auf, um eine jüdische Identität anzunehmen? Kirsten Serup-Bielfeld hat sich mit einer offenbar typisch deutschen Krankheit, den Kostümjuden, befasst.
Wie bitte? Fabian wer?
Der Historiker Michael Wolfsohn ist irritiert. Von dem überraschenden Geständnis eines Journalisten namens Fabian Wolf, kein Jude zu sein. Wolfsohn notiert:
Schon wieder einer, der vom Judenticket profitieren wollte, dachte ich. Ich fand das dumm und meschugge, denn der Kurs der gängigen Judenaktie tendiert, bezogen auf lebende Juden, an der deutschen Beliebtheitsbörse seit langem gegen Null.
Irritiert dürfte auch der Zentralrat der Juden in Deutschland gewesen sein.
Wie bitte? Frank wer?
Denn schon gibt es kurz nach dem Fall des Fake-Juden Fabian Wolf einen weiteren Fall, der für Schlagzeilen sorgt. Es sickert durch, dass auf der Ostseeinsel Fehmarn ein pensionierter Lehrer namens Dr. Frank Borner eigenmächtige Auftritte unter dem Motto »Meet a Jew«, also »Triff einen Juden« organisiert. Borner ist aber keineswegs Mitarbeiter bei diesem Projekt des Zentralrates. Überdies bestehen nicht nur Zweifel an seinem Doktortitel, sondern auch an seiner Zugehörigkeit zum Judentum. So beklagt der Zentralrat:
Den Schaden durch Scharlatane, die sich eine jüdische Identität erlügen.
Bei diesen Scharlatanen handelt es sich um die sogenannten Kostümjuden. Das sind nicht Juden, die behaupten, Juden zu sein. Menschen, die sich eine erfundene jüdische Identität überstülpen wie ein fremdes Kleidungsstück, die sich gefälschte Biografien zulegen, vorgeben, Nachkommen von Holocaust-Überlebenden zu sein und mit überbordender Fantasie, Überzeugungskraft und abenteuerlich zusammenfantasierten Scheinidentitäten ihre Umwelt täuschen. Der Historiker Julius Schöps:
Das ist eine weit verbreitete Situation, insbesondere in Deutschland, dass Menschen sich als Juden kostümieren oder sich als solche begreifen, obwohl sie es nicht sind. Viktimologen, Judaisten, Historiker, jeder hat einen anderen Blickwinkel darauf, aber allen ist klar, dass hier etwas nicht stimmt.
Wie im Fall der jungen deutschen Historikerin und Bloggerin Marie-Sophie Hingst, die sich in der Öffentlichkeit als Nachfahrin von Holocaust-Opfern ausgegeben hatte. Bei der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem hatte sie Akten eingereicht, die belegen sollten, dass zahlreiche Familienmitglieder im Holocaust ermordet worden seien. Es stellte sich heraus, dass sie sämtliche Dokumente eigenhändig gefälscht hatte. Als sie 2019 nach einer journalistischen Recherche auffliegt, nimmt sie sich das Leben. Dann ist da der Fall des Nichtjuden Wolfgang Seibert, der es mit faustdicken Lügen bis zum Vorsteher der jüdischen Gemeinde Pinneberg gebracht hatte und dort 15 Jahre lang unbehelligt amtierte.
Herr Seibert entsprach so der Vorstellung der Umgebungsgesellschaft. Er hat sich so jüdisch geäußert, also ist er ein Jude.
Oder die Lyrikerin Irena Wachendorf, die ihren Vater zu einem Tzaddik, einem Gerechten, machte, ein Ehrentitel im Judentum. Doch dieser Vater war keineswegs Jude, sondern ehemaliger Wehrmachtsoffizier. Dieselbe Frau machte ihre Mutter zu einer Auschwitz-Überlebenden, angeblich mit eintätowierter Nummer auf dem Arm. Die Mutter, eine christliche Hausfrau in einer deutschen Kleinstadt, die nie in ihrem Leben in Auschwitz war. Das Ganze, so kommentierte die Journalistin Jennifer Püker diesen Fall, sei ein Grusikel made in Germany. Auch Julius Schöps ist davon überzeugt, dass es sich bei diesen Erscheinungsbildern in erster Linie um eine deutsche Krankheit handelt.
Ich glaube einfach, es ist ein Syndrom, nicht? Ein Syndrom, das tief verwurzelt ist in der deutschen Gesellschaft. Es ist ein Problem, das damit zu tun hat, dass Menschen an der Vergangenheit leiden. Und dieses Problem kann in der Tat seltsame Blüten treiben. Es ist Philosemitismus mit einer hochgradigen Überidentifikation. Also man bekennt sich zu den Juden so stark, dass man glaubt, selbst einer zu sein. Ich glaube, es gibt eine andauernde Anormalität im Verhältnis von Nichtjuden und Juden.
Was aber macht es so erstrebenswert, in die Rolle eines Opfers zu schlüpfen? Zumal in die eines jüdischen Opfers. Die Scham, aus einer Täterfamilie zu stammen?
Einmal ist es das, was wir unter Schuldabwehr verstehen, die unbewältigte Tätergeschichte, das Leiden darunter, dass man deshalb in die Opferrolle schlüpft, die offensichtlich komfortabler ist als die Tätergeschichte.
Nun mag die Sehnsucht, eine als traumatisch erlebte Familiengeschichte und Vergangenheit zu bewältigen, verständlich sein. Abwegig allerdings ist die Vorstellung, ihr durch Lügen und Fälschungen zu entkommen, bringe Befreiung. Dennoch, der Wunsch, einmal im Leben auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, scheint oft übermächtig. Eine zentrale Rolle spielt dabei, so glaubt die Historikerin Ulrike Jureit, die intensive und ritualisierte Gedenkkultur in Deutschland. Sie steigere das Bedürfnis nach historischer Entlastung.
Wir beobachten eine zunächst generationell, aber dann doch gesellschaftlich aufgeladene Erinnerungsgemeinschaft, die auf das geliehene Selbstbild des gefühlten Opfers rekurriert. Eine Erinnerungskonstellation, in der opferidentifiziertes Erinnern zu einer Art Norm geworden ist.
Formen und Muster heutigen Gedenkens seien, so Jureit, durch ein ausschließlich rückwärtsgewandtes, opferzentriertes Erinnern geprägt, wie es sich seit den 1960er Jahren in Deutschland entwickelt habe. Erinnerungsarbeit bestehe heute darin, sich in die spezifisch jüdische Opferperspektive zu begeben und ausschließlich aus dieser Position heraus zu gedenken.
Denn der Identifizierungswunsch mit den Opfern der Verfolgung, der Vernichtung, des Mordes stellt bis heute die erinnerungspolitische Norm dar. Denn nur dieser Weg hat es ermöglicht, die Dimension des Verbrechens und auch die Beteiligten als Täter zu identifizieren. Allerdings hat sich mittlerweile dieses Mitfühlen und Mitleiden zu einem Identifizierungswunsch entwickelt und nicht nur individuell, auch gesellschaftlich ist daraus so etwas wie eine geliehene Identität geworden.
Was verhindert, dass man sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt? Diese geliehene Identität etwa motivierte 2010 eine weitere angeblich deutsche Jüdin, nämlich die israelkritische Friedensaktivistin Edith Lutz aus der Eifel, ein Schiff mit Hilfsgütern zu organisieren, das sie nach Gaza bringen wollte. Die israelische Marine brachte das Schiff auf, Frau Lutz und weitere Aktivisten wurden abgeschoben. Die ganze Geschichte sei, so spottete damals der Autor Henrik Broder, so koscher wie eine Portion Kassler. Auch in diesem Fall gibt es noch einen zusätzlichen Aspekt, nämlich die immer wieder offen geäußerte, scharfe, ja militante Israel-Kritik vieler dieser Möchtegern-Juden. Der oft anzutreffende Israel-Hass, getarnt als Kritik, wird mit dem Hinweis gerechtfertigt, gerade als Juden habe man das Recht, den jüdischen Staat zu kritisieren.
Das Schlüpfen in die jüdische Opferrolle scheint als ein probates Mittel gedient zu haben, um vor der Öffentlichkeit ihr Engagement als Israel-Kritiker zu legitimieren.
Immer wieder werden also diese erfundenen Familiengeschichten benutzt, um aus einer vermeintlich jüdischen Position heraus dem Staat Israel das Existenzrecht abzusprechen. So werden aus Kostümjuden kostümierte Antisemiten. Der Berliner Psychiater Hans Stoffels diagnostiziert in vielen dieser Fälle eine narzisstische Störung. Nach seiner Ansicht leben die Kostümjuden von der hohen emotionalen Resonanz, die sie unweigerlich bekommen, wenn sie ihre Fantasiegeschichten auftischen. Vor allem dann, wenn berichtet wird, was das Publikum sowieso hören will und zu wissen glaubt. So scheinen sich Erzähler und Zuhörer gesucht und gefunden zu haben. Was auch auf Fabian Wolf zutreffen mag, der jahrelang als angeblicher Jude gegen Israel wetterte und die israelfeindliche BDS-Boykottbewegung unterstützte. Diese Haltung nutzte er als Entree-Billett für sein linkes, linksliberales, juden- und israelkritisches Auditorium, das ihn dafür hätschelte. Die Tragik der Kostümjuden liegt in dem Schaden, den die erfundenen Geschichten anrichten, und in dem Misstrauen, das dort gesät wird, wo es gerade wichtig wäre, Wahrheit und Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Julius Schöps notiert:
Im Phänomen der Kostümjuden zeigt sich, wie schmal der Grat zwischen Selbstinszenierung, individuellem Wahn und subtiler Judenfeindschaft ist.